ARD.
Die JustizreporterInnen. Der Podcast rund ums Recht in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die JustizreporterInnen. Mein Name ist Exuna Hüseni und ich darf heute zum allerersten Mal diesen Podcast moderieren und ich freue mich sehr drauf, denn ich habe heute mal wieder eine ganz besondere Folge für euch. Wir besprechen nicht eine, nicht zwei, sondern gleich drei BGH-Urteile von dieser Woche. In Karlsruhe war nämlich in den letzten Tagen echt einiges los und wir waren für euch vor Ort. Und themenmäßig ist echt alles Mögliche dabei. Wir haben ein Urteil des BGH zum Facebook-Scraping. Was das genau ist, das klären wir gleich. Dann ein Urteil zu einem Familienrichter aus Weimar, der in der Corona-Pandemie eigenständig die Maskenpflicht an zwei Schulen ausgesetzt hat, obwohl er dafür eigentlich überhaupt nicht zuständig war. Und dann gibt's noch ein Urteil zu einem Auto, das in einer Waschanlage beschädigt wurde. Ich dachte mir, gleich drei BGH-Fälle, da hole ich mir doch Unterstützung aus unserer Redaktion und lade mir zu jedem dieser drei Urteile einen meiner Kollegen quasi als Experten ins Studio ein. Und wir beginnen direkt mal chronologisch. Am Montag hat der BGH ja zum Facebook-Scraping geurteilt und diese Entscheidung bzw. auch das Verfahren generell hat echt viel Aufmerksamkeit bekommen in Deutschland. Es ging um ein riesiges Datenleck bei Facebook, das erst 2021 bekannt geworden ist. Da kam raus, dass Unbekannte die Daten von insgesamt 533 Millionen Facebook-Nutzern weltweit abgegriffen hatten. Allein in Deutschland waren schon 6 Millionen Nutzer betroffen. Und über das Verfahren und das Urteil von Montag spreche ich heute mit meinem Kollegen Kolja Schwarz. Hallo Kolja.
Hallo, grüße dich.
Ja, Kolja, kannst du uns vielleicht noch mal ganz kurz erklären, worum ging es eigentlich in dem Verfahren?
Ja, sehr gerne. Also es ging um eine Einstellung bei Facebook. Damit fing alles an. Eine Einstellung, die es den Nutzern ermöglicht hat, dass ihr Profil mit Hilfe ihrer Telefonnummer gefunden wurde. Manche kennen diese Einstellung sicherlich. Also es geht darum, Kontakte zu knüpfen, Freunde bei Facebook zu finden. Und diese Einstellung haben sich Unbekannte zunutze gemacht und haben große Mengen Telefonnummern bei Facebook einfach hochgeladen, also wahllos irgendwelche computergenerierten Nummern und haben dann zu den Nummern, die da passten, Profile bekommen. Also Name, Geschlecht, Land. Das Ganze nennt man deswegen Scraping, hast du ja im Titel angesprochen, weil sie das nicht illegal, sie haben sich da nicht reingehackt in die Systeme von Facebook, sondern sie haben sich einfach diese Einstellung zunutze gemacht, Nummern hochgeladen, Daten bekommen, komplette Profile gehabt. Also zusammenkratzen. Sie haben sich das sozusagen da rausgekratzt aus dem System bei Facebook. Genau, und diese Daten haben sie dann im Internet veröffentlicht. Du hast es gesagt, es ging um 533 Millionen Daten, allein 6 Millionen in Deutschland wohl. Und ja, das hat bei vielen dann dazu geführt, das kennen, glaube ich, viele von uns. Auch ich kriege dauernd diese SMS. Ich weiß nicht, ja, ob ich da auch, ich habe es noch nicht geprüft. Ich weiß nicht, ob ich da, ob das auch an diesem Facebook-Datenleck lag. Aber viele kriegen diese Nachrichten. Papa, schreib mir mal bei WhatsApp oder Ihr Paket hängt im Zoll. Bitte zahlen Sie irgendwie 1,90 Euro unter diesem Link und so weiter. Also da gibt es ganz viele Nachrichten und deswegen haben viele Menschen geklagt, haben gesagt, das lag an diesem Datenleck bei Facebook und einer der Kläger ist jetzt hier bis nach Karlsruhe gekommen.
Ja, ich habe tatsächlich mal überprüft, ob ich betroffen bin oder nicht. Bin ich zum Glück nicht. Ich hatte auch meine E-Mail-Adressen und so eingegeben. Wie kann man das eigentlich rausfinden, ob man da betroffen ist?
Genau, also kann man im Internet mal gucken, zum Beispiel auf der Seite der Verbraucherzentrale oder bei Stiftung Warentest, die geben da Tipps, wie das geht. Facebook selber bietet es tatsächlich auch an, dass man das überprüft und da seine Telefonnummer eingibt und dann guckt. Und es gibt so andere Seiten von Unis oder so, aber da stößt man drauf, wenn man im Internet einfach mal danach sucht. Genau.
Ja, und was hat der BGH jetzt eigentlich am Montag entschieden?
Ja, der BGH hat gesagt, dass schon ein kurzfristiger Verlust der Kontrolle über die Daten ein Schaden sein kann und eben zum immateriellen Schadensersatz führen kann. Also wenn meine Daten oder wenn der Kläger nachweisen kann, dass er die Kontrolle über seine Daten, in dem Fall also seine Telefonnummer hier verloren hatte, auch wenn es nur für einen kurzen Zeitraum war, dann ist das ein Schaden für ihn, wenn er nachweisen kann, dass er vorher die Kontrolle hatte. Also klar, wenn jemand irgendwie seine Telefonnummer sowieso überall preisgibt und im Internet zu stehen hat, dann hat das ja nichts mit diesem Datenleck zu tun. Aber wenn er vorher die Kontrolle hatte und dann wird plötzlich die Nummer im Internet veröffentlicht, dann verliert man natürlich die Kontrolle über diese Daten, also die Telefonnummer, und dann ist das ein Schaden. Und das ist so ein bisschen das Neue. Der BGH hat gesagt, so sieht es die Datenschutzgrundverordnung vor. Deswegen gibt es da gar keine Zweifel. Und allein das ist der Schaden. Und man muss nicht noch nachweisen, dass man tatsächlich irgendwie dadurch viele Anrufe oder SMS bekommen hat oder dadurch irgendwie ein Problem hatte in seinem Leben. Sondern das allein reicht, dass man diese Kontrolle verloren hat. Jetzt muss die Vorinstanz nochmal ran. Die muss klären, ob da überhaupt ein Verstoß vorlag von Facebook. Also hat Facebook gegen die Datenschutzgrundverordnung verstoßen. Aber in meinen Augen hat auch da der BGH schon ordentliche Segelanweisungen gegeben. Also er hat gesagt, dass bei dieser Auswahl, die man da bei Facebook treffen konnte, möchte man gefunden werden durch seine Telefonnummer, wer darf das? Da war immer so voreingestellt alle. Und da hat der BGH gesagt, diese Voreinstellung alle, die dürfte wohl schon irgendwie gegen den Grundsatz der Datenminimierung verstoßen. Und das ist dann wahrscheinlich schon der Grund, warum man sagen kann, Facebook hat hier gegen die Datenschutzgrundverordnung verstoßen. Aber die Vorinstanz muss das jetzt nochmal prüfen, ob vielleicht der Kläger doch irgendwie wirksam eingewilligt hat in diese Datenweitergabe oder ob das eben nicht der Fall war. Und dann muss die Vorinstanz noch klären, wie viel Geld der Kläger ganz konkret bekommt. Aber auch da hat der BGH schon eine ordentliche Segelanweisung gegeben und hat gesagt, ja, so etwa 100 Euro dürften das sein.
Ja, ich war am Montag ja auch selbst vor Ort bei der Urteilsverkündung vom BGH und da hat der Rechtsanwalt von Meta, Martin Mekert, mir gesagt, Meta sei zuversichtlich, dass der Rechtsstreit zugunsten von Meta ausgeht. Da war ich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, auch nach dem, was du jetzt noch gesagt hast mit den Segelanweisungen. Da hatte ich den BGH eigentlich eher so verstanden, dass die Chancen ganz gut stehen, diesen Datenschutzverstoß zu bejahen. Ist an dieser Erwartung oder an dieser Hoffnung von Meta irgendwas dran? Ist das irgendwie realistisch?
Also ich glaube nein. Ich habe den Ton ja auch gehört und Facebook hat das dann auch nochmal schriftlich rumgeschickt. Mein Eindruck ist eher, dass die dadurch, weil sie vorgeben, diese Hoffnung zu haben, verhindern wollen, dass jetzt sehr viele Menschen noch klagen. Denn man muss wissen, Ende des Jahres verjährt das Ganze sehr wahrscheinlich, ist auch ein bisschen umstritten, aber wahrscheinlich verjährt es Ende des Jahres. Und das heißt, viele Menschen könnten jetzt durch das Urteil am BGH animiert werden, da noch zu klagen, wenn sie auch betroffen sind. Immerhin 6 Millionen Menschen in Deutschland. Und ich glaube, Facebook will mit dieser Aussage, dass ein bisschen die Leute ein bisschen hinhalten oder abschrecken, damit sie das eben nicht tun. Denn wenn die Vorinstanz das dann tatsächlich endgültig entschieden hat und ich glaube ganz klar, dass für den Kläger ausgehen wird, dann ist es natürlich für viele zu spät, wenn sie dann erst klagen.
Das heißt, was bringt mir dieses Urteil vom BGH jetzt als Verbraucherin eigentlich ganz konkret?
Ja, also wenn ich betroffen bin und das sollte jeder vielleicht einfach mal überprüfen und danach kann er sich natürlich überlegen, ist ihm das eine Klage wert? Also 100 Euro könnte er da eventuell bekommen. Wenn man eine Rechtsschutzversicherung hat zum Beispiel, sollte man das auf jeden Fall machen, würde ich sagen. Wenn man die nicht hat, dann muss man sich das überlegen. Aber es gibt große Kanzleien, die sind darauf spezialisiert und da kann man sich, glaube ich, einfach mal informieren. Und wenn man bis Ende des Jahres diese Klage auf den Weg bringt, hat man, glaube ich, gute Chancen, da was zu bekommen, ohne dass ich es den Menschen jetzt natürlich versprechen kann, weil es gibt eben noch diese kleine Hürde, ja. Die Vorinstanz muss noch einmal ran. Aber durch diese 100 Euro, das muss man vielleicht auch noch sagen, habe ich vorhin nicht ganz erwähnt, hat der BGH auch so ein bisschen die Erwartungen gedämpft, dass da so richtig hohe Summen rauskommen. Von daher muss das natürlich jeder für sich überlegen, ob er dafür den Aufwand auch aufnimmt und da klagt. Also zum Teil hat ein Kläger, glaube ich, 1.000 Euro, manche auch 3.000 oder 5.000 Schadensersatz beantragt, also immateriellen Schadensersatz, um den es ja hier geht. Und da haben die Richter eben mit dieser Segelanweisung etwa 100 Euro auch so ein bisschen den Riegel vorgeschoben. Sie haben gesagt, ja, dieser Schadensersatz, der immaterielle, der soll eben den Schaden ausgleichen, den man damit hatte, aber der soll jetzt nicht irgendwie abschrecken oder so. Nur andersrum gedacht, für Facebook oder für Meta, den Mutterkonzern von Facebook, sind natürlich auch diese 100 Euro sehr schmerzhaft, wenn da sehr viele Menschen, eventuell sogar im schlimmsten Fall für Facebook, bis zu 6 Millionen Menschen klagen.
Ja, das wird teuer. Ja. Danke dir, Kolja, dass du uns berichtet hast.
Sehr gerne.
So, und jetzt geht's ums Strafrecht. Die meisten von uns werden sich wahrscheinlich noch ganz gut an die Corona-Zeit erinnern. Es gab damals Ausgangssperren, Abstandsregelungen und auch Maskenpflicht. Und die gab's ja auch an Schulen. Und darum geht's auch in dem Fall, den wir jetzt besprechen. Ein Familienrichter in Weimar, der hatte 2021 die Maskenpflicht an 2 Weimarer Schulen aufgehoben, weil er fand, dass das Kindeswohl gefährdet war. Er hatte im Vorfeld selbst dafür gesorgt, dass der Fall auf seinem Tisch landet. Zum Beispiel hatte er gezielt Sachverständige ausgesucht, die seine eigene Meinung stützen. Bei all dem berief er sich auf eine spezielle familienrechtliche Vorschrift. Das Problem an der ganzen Sache war allerdings, der Richter, der war für sowas eigentlich überhaupt nicht zuständig und die Vorschrift aus dem Familienrecht, auf die er sich berufen hat, hatte eigentlich eine ganz andere Funktion. Das Landgericht Erfurt verurteilte ihn dann für sein Vorgehen zu 2 Jahren Freiheitsstrafe auf Bewährung. Jetzt hat der BGH darüber entschieden und mein Kollege Philipp Rayon war für uns vor Ort. Hallo Philipp.
Hallo Exona.
Philipp, kannst du uns noch mal ganz kurz den Fall erklären?
Ja, genau. Dieser Familienrichter, der war damals auf diesen Spaziergängen unterwegs, wo sich Menschen, die die Corona-Maßnahmen abgelehnt haben, häufig zusammengefunden haben, eben auch da in der Region rund um Weimar. Und da ist er immer wieder in den Austausch gekommen mit verschiedenen Menschen, die sich über die Maßnahmen geärgert haben, sie unangebracht fanden, wie halt diese Stimmungslage da war. Und er war zuständig für bestimmte Nachnamen nach dem Geschäftsverteilungsplan am Amtsgericht in Weimar für Familiensachen. Er war eben Familienrichter und hat dann mit dafür gesorgt, dass eine Familie, die in diesen Nachnamen passte, der zu ihm kommen würde, einen Antrag stellt, dass die Corona-Maßnahmen wegen Kindeswohlgefährdung, die Corona-Maßnahmen in 2 Schulen aufgehoben werden. Er hat dann das so hinbekommen. Es kamen dann also diese Fälle zu ihm. Er hatte vorher, du hast es schon gesagt, Sachverständige angefragt und hatte gefragt, ich habe gelesen, so ist jetzt nicht wortwörtlich, aber so nach dem Motto, ich habe gelesen, sie vertreten eine wissenschaftliche Auffassung, die eher entgegen oder gegen die Maskenpflicht zum Beispiel und die Testpflicht in Schulen ist und hat die dann mit seiner privaten E-Mail-Adresse kontaktiert und hat dann auch, als der Fall endlich bei ihm auf dem Tisch war, endlich aus seiner Sicht, die formal um ein Gutachten gebeten. Er hatte dann sogar im Vorfeld noch, als diese Familien dabei waren, die Anträge zu schreiben, da nochmal mit eingewirkt, dass sie den Antrag auch richtig formulierten. Und als er dann diese Anträge auf dem Tisch hat, hat er relativ schnell gehandelt, hat in diesen 2 Schulen in Weimar die Corona-Maßnahmen ausgesetzt. Das Ganze hatte nur sehr kurze Zeit Bestand, weil das Oberlandesgericht in Jena diese Beschlüsse wieder aufgehoben hat. Er hat aber, als er diese Beschlüsse erlassen hat, auch noch bestimmte Verfahrensvorschriften missachtet. Er hat zum Beispiel nicht die ganzen anderen Schülerinnen und Schülern an den Schulen, die mit betroffen waren von den Anordnungen, auch die hat er nicht angehört. Er hat auch der Landesregierung, also dem Freistaat Thüringen, nicht ausreichend Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Also alles deutete darauf hin, dass er eigentlich von vornherein wusste, wie er denn eigentlich entscheiden möchte. Er hat sich gezielt diese Fälle ja nicht selbst gesucht, sondern dafür gesorgt, dass die halt zu ihm kamen, um dann am Ende medienwirksam so eine Entscheidung treffen zu können.
Und du sagst ja schon gerade, was ihm vorgeworfen wird. Was war da konkret dann der strafrechtliche Vorwurf eigentlich dahinter?
Ja, Rechtsbeugung. Also gar nicht mal so sehr, dass er diese familienrechtliche Norm, das ist der 1666 BGB, dass er die angewandt hat und vor allem die auch auf Schulen angewandt hat, dass ist zwar mittlerweile höchstrichterlich geklärt, dass das rechtswidrig war und eine falsche Entscheidung war inhaltlich, aber dafür ist er nicht bestraft worden. Er ist bestraft worden dafür, dass er diesen Fall sich selbst konstruiert hat, dass er voreingenommen da dran gegangen ist, dass er eben nicht in richterlicher Unabhängigkeit gehandelt und entschieden hat und vor allem auch, dass er, obwohl er eindeutig befangen war, jetzt im Nachhinein betrachtet, dass er das nicht angezeigt hat. Eigentlich muss ein Richter, wenn er die Besorgnis der eigenen Befangenheit eine Selbstanzeige machen, das hat er eben unterlassen. Und der Bundesgerichtshof hat da gesagt, das ist ein Fall der Rechtsbeugung, so wie das Landgericht Erfurt das in erster Instanz auch schon gesehen hatte. Das Landgericht hat den Familienrichter zu 2 Jahren Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt und der BGH hat das gehalten.
Okay, weil du es gerade auch nochmal gesagt hast, das heißt eigentlich geht es hier gar nicht ums Thema Corona, sondern es hätte auch um ein anderes Thema gehen können. Wenn ein Richter eben befangen ist, dann kann er sich der Rechtsbeugung strafbar machen, wenn er aus eigenem Interesse sozusagen handelt und gar nicht nach Recht und Gesetz in dem Fall.
Genau, also die richterliche Unabhängigkeit ist ja ein extrem hohes Gut und man kann es, glaube ich, auch so umschreiben, da hat jemand, ein Richter, vom Staat Macht übertragen bekommt mit seinem Amt und dann muss auch das Vertrauen in dieses Amt stark sein und die richterliche Unabhängigkeit soll ja auch gleichzeitig den Richter davor schützen, dass ihm eben materiell, rechtlich, inhaltlich niemand da reinfuscht, deswegen ist das ja auch nicht der zentrale Punkt, warum er jetzt verurteilt worden ist, aber er hat dieses Vertrauen in die richterliche Unabhängigkeit, in seine Unparteilichkeit krass missbraucht, er hat das Vertrauen gebrochen und deswegen ist dann diese Verurteilung in letzter Konsequenz entstanden. Der BGH hat dazu in seiner Entscheidung gesagt, die Verfahrensverstöße eben auch, dass er die anderen Kinder nicht angehört hat und auch den Freistaat Thüringen nicht ausreichend hat zu Wort kommen lassen. Diese Verfahrensverstöße wiegen in ihrer Kombination derart schwer, dass es im konkreten Fall weder auf die Motive des Angeklagten noch darauf ankommt, ob die Entscheidung materiell rechtskonform war. Der Angeklagte handelte zum Vorteil der das Kinderschutzverfahren anregenden Eltern und zum Nachteil des Freistaats Thüringen. Das fasst das, finde ich, ganz gut zusammen. Corona war hier der Anlass, aber gestern wurde nicht darüber entschieden, ob irgendwelche Corona-Maßnahmen richtig oder falsch waren. Das spielte da keine Rolle.
Aber vielleicht gerade noch mal zum Thema Corona. Du warst ja auch Ende August bei der Verhandlung vor Ort am BGH und das war vielleicht ein bisschen anders als andere Verhandlungen. Vielleicht kannst du uns da noch mal mitnehmen gedanklich.
Absolut. Das kommt sehr selten vor am Bundesgerichtshof. Es waren zu viele Zuschauerinnen und Zuschauer da. Es ist am BGH in der Regel eher leer und wenn es da ein interessiertes Fachpublikum oder mal eine Besuchergruppe, die sich so eine Verhandlung anschauen möchte. Damals waren es aber ja weit mehr Zuschauer als Plätze da waren. Die hatten teilweise Schilder dabei. Sie haben sich da für den Angeklagten ausgesprochen, haben ihre Solidarität bekunden wollen. Sie gehörten fast alle zu diesem Corona-kritischen Milieu. Sie waren dann auch wenig erfreut, dass sie teilweise da nicht reinkamen, haben da so eine kleine Sitzblockade dann gemacht. Es musste extra noch Polizei dazukommen, hat dann einige der potenziellen Zuschauer, die halt nicht mehr in den Saal passten, wegtragen müssen. Es war schon sehr kurios. Es ging auch teilweise ja etwas lauter her, aber es war insgesamt auch eine fröhliche Stimmung. Ich hatte nicht den Eindruck, dass da irgendwie Aggressivität oder ja oder Gewalt in der Luft hing, ganz und gar nicht. Trotzdem war dann, als diese Verhandlung zu Ende war, die Stimmung ja wieder sehr euphorisch schon fast. Der Angeklagte kam dann raus und wurde von seinen Fans, sag ich mal, schon auch lautstark begrüßt. Wir können das nochmal einmal hören.
Danke, Christian. Danke, deine Partner. Für deinen Mut. Dankeschön.
Ja, die Zuschauerinnen und Zuschauer hatten dann da Sekt sogar dabei und haben den da ausgeschenkt und ihm kam das irgendwie komisch vor, glaube ich. Er wusste nicht so richtig, wie er damit umgehen soll, stand da erst so ein bisschen vor dem Zaun und irgendwann hat er aber doch so die Hände zusammengenommen und so dankend in die Gruppe, die Hände gehoben. Also es war irgendwie eine interessante Situation und jetzt diese Woche bei der Urteilsverkündung hatte der Bundesgerichtshof dann ganz anders vorgesorgt. Man musste sich vorher sogar als Zuschauer anmelden. Es gab extreme Sicherheitskontrollen. Man durfte nichts mit in den Saal nehmen, noch nicht mal eine Tasche. Das musste man, obwohl sie gescannt worden waren, wie am Flughafen vorher, dann sogar einschließen. Sachen, die ich in dieser Form am Bundesgerichtshof noch nie erlebt habe und viele Kolleginnen und Kollegen, die länger da sind, auch sehr selten nur. Also das zeigt so ein bisschen, wie der BGH da auch überrascht war von. Und gleichzeitig muss man sagen, jetzt war der Andrang deutlich geringer bei der Urteilsverkündung. Es passten alle rein, auch ohne Anmeldung.
Dazu würde mich noch interessieren, du sagtest ja gerade, dem Familienrichter kam die Situation vielleicht ein bisschen komisch vor, als er da so gefeiert wurde. Hat er sich vor Gericht eigentlich dazu geäußert? Bereut er irgendwie sein Vorgehen?
Also ich habe schon den Eindruck gehabt, dass ihm klar ist, dass er da irgendwie vielleicht das Recht nicht so richtig angewandt hat, wie es im Sinne des Erfinders war, mal vorsichtig ausgedrückt. Aber er hat schon auch deutlich gemacht, dass er immer nur das Kindeswohl aus seiner Sicht im Kopf hatte. Also er war davon wirklich überzeugt, dass die Corona-Maßnahmen damals die Kinder gefährden und dass er sich jetzt da drüber setzen müsste. Das ist ihm jetzt halt eindeutig auf die Füße gefallen und irgendwie die Corona-Maßnahmen spielten jetzt halt in diesem Verfahren keine Rolle. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig zu sagen, er ist eben nicht verurteilt worden, weil er sich über diese Corona-Maßnahmen hinwegsetzen wollte, sondern weil er sich diesen Fall so konstruiert hat und dafür gesorgt hat, dass so ein Fall zu ihm auf dem Tisch kam. Ich fand gestern bei der Urteilsverkündung seine Reaktion ganz interessant. Er ist wieder nach Karlsruhe gekommen, saß da und als das Urteil dann gesprochen wurde, habe ich ihn beobachtet. Er nahm dann einen Stift in die Hand und wollte schreiben, aber verharrte dann so, blickte irgendwie in den leeren Raum und das ging so 10, 15 Sekunden. Dann starrte er sehr intensiv hinter mich in die Reihe, da saß seine Lebensgefährtin und die Züge waren irgendwie aus seinem Gesicht entglitten. Also ihm muss schon bewusst gewesen sein, wahrscheinlich im Vorfeld, dass es so ausgehen kann, aber das dann nochmal zu hören, war für ihn offenbar schon hart in dem Moment.
Und es kann ja jetzt auch Konsequenzen berufsrechtlicher Art noch für ihn geben. Was kommt da jetzt auf ihn zu?
Ja, die hat es schon. Also er ist schon seit längerem suspendiert. Er muss auch schon auf 25% seiner Bezüge verzichten. Und es ist so im Beamten- und auch im Richterrecht geregelt, dass wenn jemand zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wird von mindestens einem Jahr, dass mit der Rechtskraft des Urteils das Dienstverhältnis endet. Die Rechtskraft ist dann jetzt eingetreten, dadurch, dass der BGH höchstrichterlich entschieden hat. Und damit ist der Familienrichter aus Weimar Richter gewesen. Er ist jetzt kein Richter mehr. Und da gibt es auch, außer mit einer Verfassungsbeschwerde, aber dafür gibt es aktuell keine Anzeichen, keinen Weg mehr dran vorbei. Und das bedeutet für ihn nicht nur ja irgendwie das persönliche Schicksal, dass er jetzt seinen Job verloren hat, sondern auch knallharte finanzielle Folgen. Er wird jetzt seine Pensionsansprüche verlieren. Er kriegt zwar eine ausgleichende Zahlung durch die Rentenversicherung, aber die sind in einem finanziellen Umfang überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was er als Richter an Pension bekommen hätte. Und er ist jetzt heute 61. Ihm fehlen also auch noch 4, 5 Jahre, die er hätte einzahlen können und müssen.
Ja, also wirklich krasse Konsequenzen, die daraus jetzt für ihn folgen. Danke dir auf jeden Fall, Philipp, dass du berichtet hast, hautnah sozusagen dabei warst.
Gerne.
Ja, und wer am Anfang aufmerksam zugehört hat, erinnert sich wahrscheinlich noch, ich hatte euch ja 3 BGH-Fälle versprochen. Und jetzt kommen wir auch schon zum 3. Fall. Und ganz ehrlich, ich finde persönlich, den könnte man sehr gut auch mal im Examen bringen, zumindest im 2.
Ja.
Ich erinnere mich ja noch ganz gut dran, ist ja noch nicht so lange her. Und es heißt ja immer wieder, die Prüfungsämter lieben Tiere und die lieben auch Autos. Und heute geht's um ein Auto, das in einer Waschanlage beschädigt wurde. Ich weiß nicht, wer von euch das schon mal gemacht hat, ein Auto in die Waschanlage gesteckt, um es waschen zu lassen. Aber da kann wohl auch einiges schiefgehen, wie wir am heutigen Fall sehen. Und mein Kollege Christoph Kehlbach ist heute bei uns im Studio.
Hi,
hi Christoph.
Hallo, Rixone.
Ja, du warst ja heute ganz frisch bei der Urteilsverkündung am BGH und vielleicht kannst du uns mal ganz kurz sagen, worum geht's eigentlich in dem Fall?
Ja, ein sehr spannender Fall, der heute auch tatsächlich irgendwie großes Interesse findet bei den Redaktionen. Also wir haben Fernsehbeiträge heute darüber gemacht. Ich komme quasi direkt aus dem Schnitt. Während wir hier reden, läuft auch ein Beitrag wirklich original in Brisant, unserem Boulevardmagazin im 1. Zu diesem Thema. Der Fall ist spannend. Es geht um ein Auto, das, du hast es eben angedeutet, in eine Waschanlage gefahren wurde, eine sogenannte Portalwaschanlage, also nicht eine Straße, wo man mit dem Auto quasi von Station zu Station fährt, sondern eher eine riesige Garage, wo man das Auto reinfährt, abstellt und dann eben einen Waschvorgang auslöst. Ja. Die fährt dann eben aber auch dort über das stehende Auto. Und in dieser Waschanlage kam es dann zu einem Schaden, der mehr als 3.000 Euro beträgt. Und die Frage ist, wer zahlt?
Was war das eigentlich für ein Auto?
Das war ein SUV, ein Land Rover, gehörte einem Mann aus Nordrhein-Westfalen, der auch irgendwie da den Betreiber der Waschanlage kannte jetzt auch und das Verhältnis, glaube ich, durch diesen Rechtsstreit nicht völlig irgendwie im Eimer ist. Das war mein persönlicher Eindruck, den ich hierzu gewonnen habe aus den Gesprächen mit dem Mann, der heute dann auch bei der Urteilsverkündung am BGH war auch schon bei der Verhandlung dabei, was jetzt nicht immer der Fall ist am Bundesgerichtshof in der Revisionsinstanz, aber manche Kläger, Klägerinnen, Parteien sind einfach dann gerne vor Ort dabei. Und rechtlich war es tatsächlich irgendwie dann doch von einiger Bedeutung. Der BGH hat das jetzt auch nochmal in der heutigen Urteilsverkündung dann so benannt und klargestellt. Eine Frage einfach zu klären. Mit wem geht dieser Schaden nach Hause, wenn man eine Situation hat, wo man nicht klar feststellen kann, bei wem die Schuld liegt.
Genau, weil ich hätte jetzt gesagt, am Ende spontan, der was falsch gemacht hat, der muss halt auch zahlen. Deswegen, warum geht so ein Fall überhaupt zum BGH?
Genau, eben weil nicht so eindeutig war, wer hier was falsch gemacht hat. Das Auto, um das es ging, Land Rover, hatte ich schon gesagt, hatte einen Heckspoiler, der serienmäßig angebracht war, also jetzt nicht ein Tuning-Auto oder so, sondern ab Werk war quasi dieser Spoiler dabei, am Ende des Dachs über dem Fenster auf am Kofferraum, also über dem Rückfenster. Und das Auto war in tadellosem Zustand, der Spoiler war fest. Und
oder Spoiler, wir wissen nicht so genau.
Richtig, ja, Spoiler. Wir haben heute lang diskutiert, also ist ja echt ein Thema, wenn du podcastest oder Fernsehbeiträge oder Hörfunkbeiträge machst. Wie sprichst du es aus? Spoilerwarnung, wir haben SP gesagt, wie man beim Spoiler beim Film eben auch sagt. Genau, also es gab diesen Spoiler, der eben serienmäßig angebracht war und der auch in gutem Zustand war, der war nicht schon vorher locker, das ist wichtig für den Fall. Aber auch die Waschanlage war in gutem Zustand, da wurde keine Fehlfunktion festgestellt. Trotzdem kam es zu diesem Schaden. In diesem Verfahren hat wohl ein Gutachter sich dahingehend geäußert, das fand ich ganz interessant, das Auto und die Anlage haben einfach nicht zueinander gepasst, wie das manchmal ist im Leben. Mit dem Ergebnis, es hat dann halt gekracht und der Spoiler fiel dem Eigentümer des Autos vor die Füße und er wollte das Geld haben, mehr als 3.000 Euro. Und die Vorinstanzen haben das nicht einheitlich entschieden. Am Amtsgericht hatte er Erfolg mit der Klage. Mhm. In der nächsthöheren Instanz, in dem Fall war es das Landgericht, hat er keinen Erfolg gehabt. Da wurde gesagt, nee, also der Betreiber der Waschanlage muss da nicht zahlen, weil eben dieser Schaden heimgeht, mehr oder weniger mit dem Autofahrer, der das Auto da zum Waschen reingeht. Mhm. Und der Bundesgerichtshof hat heute aber der Revision des Klägers dann stattgegeben und letztlich gesagt, dass der Betreiber der Waschanlage für diesen Schaden haftet. Und wie gesagt, die große, große Frage, die hier da die Weichen gestellt hat in diesem Verfahren, war einfach, in wessen Gefahrenbereich, in wessen Verantwortungsbereich müssen wir hier reinschauen. Denn, wie gesagt, auf beiden Seiten alles in Ordnung. Der Schaden war nicht schon vorher im Auto da. Die Waschanlage hat funktioniert, es hat einfach nicht gepasst. Und da hat der BGH dann sehr deutlich gesagt heute, das ist eben so, dass man als Autofahrer das Auto dann halt quasi in die Obhut des Waschanlagenbetreibers gibt, das eben aus der eigenen Hand gibt. Und der Waschanlagenbetreiber, der hat da quasi die Verantwortungsherrschaft und kann eben viel besser dann irgendwie selbst koordinieren, ist das ein Auto, das passt oder nicht. Das ist dessen Job. Und weil er da irgendwie nicht belegen konnte, also sich nicht exkulpieren konnte, nicht genau sagen konnte, dass er keinerlei Fehlverhalten hatte, ging dieser Schaden mit ihm dann heim. Aber eben die Beweispflicht wurde dann eben so hingelegt, dass man gesagt hat, da ist der Betreiber der Waschanlage in der Pflicht.
In diesem konkreten Fall hatte ja der Waschanlagenbetreiber noch ein Schild, meine ich, aufgestellt,
ja,
wo irgendwie drauf stand, wird keine Haftung übernommen für nicht serienmäßige Ausstattung, glaube ich.
Genau, und Extrateile, und das ist ein wichtiger Punkt, genau. Denn, das hatte ich erwähnt, in diesem Fall ging es um einen serienmäßigen Spoiler, der quasi ab Werk an diesem Auto dran war. Das Auto war auch marktüblich, also es war jetzt irgendwie nicht das getunte Auto, das irgendwie mit wahnsinnig viel extra Schnickschnack da noch aufgemotzt wurde. Und weil das Schild gerade das so gesagt hat, dass eben die nicht serienmäßigen Teile nicht in die Haftung einbezogen werden können, hat der BGH gesagt, dann reicht dieses Schild eben natürlich ausdrücklich auch nicht für diesen Fall aus, um ein Fehlverhalten des Waschanlagenbetreibers dann hier zu verneinen. Im Gegenteil, man könnte ja sogar darauf schließen, dass gerade dann die serienmäßigen Teile durchaus dann erfasst sind von einer Haftung, die dann möglicherweise dann besteht oder die nicht nur möglicherweise, sondern wie wir jetzt wissen, auch tatsächlich dann besteht.
Ja. Jetzt zum Thema Schild, vielleicht eine Überleitung. Was kann jetzt eigentlich der Waschanlagenbetreiber machen oder alle Waschanlagenbetreiber, damit sie eben nicht haften müssen, wenn jetzt so ein Auto mit Heckspoiler reinfährt?
Also es ist dann jetzt nach der heutigen Entscheidung hier aus Karlsruhe dann die Verantwortung der Betreiber solcher Waschanlagen, erstmal selbst sich zu informieren und zu gucken, gibt es Autos, die hier nicht rein dürfen. Was diese im konkreten Fall Waschanlage betrifft, war da auch ein Schild, wo bestimmte Größenangaben angegeben waren. Autos, die größer sind, breiter sind als XY Meter, die dürfen hier nicht reinfahren oder die können beschädigt werden. Diese Größenangaben hat der Land Rover in unserem Fall nicht überschritten. Aber solche Schilder können natürlich dann schon eine Rolle spielen, wenn sie denn dann aber auf den konkreten Fall passen. Und eben diese Situation, diese kuriose Situation, über die viele heute dann wirklich ein bisschen gelächelt haben, Auto passt einfach nicht zur Anlage. Das ist natürlich eine Sache, die man vorher klären kann. Also auch so eine Waschanlage wird hergestellt und man muss das irgendwie prüfen oder dann Überblick haben. Vielleicht gibt es auch vergleichswerte Schäden, die schon mal eingetreten sind. Aber das muss eben nicht der Autofahrer machen, der quasi dann überhaupt keinen Einblick hat, was ist das für ein Waschanlagentyp und so weiter, passt mein Auto da vielleicht nicht rein, sondern, das hat der BGH deutlich gesagt, der darf darauf vertrauen, dass er sein Auto, wenn er es in die Waschanlage gibt, in die Obhut des Waschanlagenbetreibers gibt, dass er es dann auch wieder in einem Stück wiederbekommt und mit allen Teilen, die dann eben...
Im besten Fall.
Genau. Und im allerbesten Fall auch noch sauber.
Ja.
Genau. Aber er darf darauf vertrauen und dieses Vertrauen sei eben, so der BGH, dann auch entsprechend gerechtfertigt, weil da in der Verantwortung die Betreiber von Waschanlagen sind. Die müssen sich kümmern, die müssen gucken und wenn es Autos gibt, die eben nicht geeignet sind, dann schreibt das auf ein Schild, schreibt das so hin, dass Leute das sehen können. Und dann gelingt vielleicht eben auch der Nachweis zu sagen, ich habe mich hier auch nicht falsch verhalten.
Ja.
Aber genau das ist halt in diesem Fall nicht gelungen.
Und hat der BGH noch was dazu gesagt, ob es Fälle gibt, in denen doch der Autofahrer den Schaden tragen muss? Also wenn der Autofahrer noch irgendwie was falsch macht?
Also das war auch ein Thema am Rande heute tatsächlich und natürlich kann das auch sein. Das heißt jetzt nicht, dass in jedem Fall, wo ein Schaden in der Waschanlage entsteht, auch die Waschanlagenbetreiber haften. Wenn ein Fehlverhalten bei den Autofahrern festgestellt wird, dann sind die natürlich dann nicht frei von der Haftung, sondern da müssen sie für den Schaden an ihrem eigenen Auto dann gerade stehen. Wenn ich das falsch reinfahre oder wenn ich in der Waschstraße, wo ich mit dem Auto selbst unterwegs bin, irgendwie vom Weg abfahre oder mich nicht an die Vorgaben halte, das kann natürlich natürlich ein Punkt sein. Oder auch, und das sagte der Vorsitzende Richter heute, der Herr Pamp, ganz ausdrücklich, in den allermeisten Fällen geht es um die Diskussion bei solchen Waschanlagefällen. War der Schaden vorher schon irgendwie da? Ja. War der Außenspiegel schon locker und hing nur noch am seidenen Faden und wurde dann einfach endgültig abgerissen in der Waschanlage? Gab es die Kratzer vorher schon? War die Lackierung der Spoiler, was auch immer, schon irgendwie leicht beschädigt, vorbeschädigt oder eben nicht? All diese Punkte haben hier in dem Fall heute keine Rolle gespielt, ja, weil das eben entsprechend anders festgestellt worden war. Aber wenn es so ist, dann sind das natürlich Situationen, wo nicht der Betreiber der Waschanlage haftet, sondern wo man dann eben auch sagen kann, den Schaden, den hat sich der Autofahrer oder die Autofahrerin dann entsprechend selbst zuzuschreiben.
War eigentlich der Waschanlagenbetreiber vor Ort heute?
Der war nicht vor Ort. Wir haben bei ihm drehen können. Es war tatsächlich, wir machen das ja oft, wenn wir solche Fälle, gerade für Verbraucher interessante Fälle finden, dass wir dann eben den Originalfall irgendwie aufspüren wollen und sagen können, erzählt uns mal eure Geschichte, wie ist die Situation. Das war ein rundum interessante Konstellation und sympathische Konstellation. Die waren eigentlich relativ nett, die Leute. Mhm. Also haben sich ja da jetzt nicht bis aufs Blut bekämpft, hatten aber in dieser Sache einfach eine andere Meinung. Wir haben vor Ort gedreht. Der Betreiber der Waschanlage hat uns ein Interview dort gegeben, war aber eben nicht heute beim Bundesgerichtshof und auch nicht bei der Verhandlung. Der Autoeigentümer, Autohalter, der war tatsächlich dann heute da und hat das quasi hautnah verfolgt.
Hat er sich gefreut?
Der hat sich gefreut, hat man ihn richtig gesehen. Da gab es so ein kleines, die Bäckerfaust hinten dran irgendwie. Also hat er die Faust geballt und sich ein bisschen gefreut und war zufrieden. Klar, hat er uns dann auch nochmal gesagt im Interview. Und ich meine, 3.000 Euro, das waren 3.200 Euro oder so, ist natürlich jetzt auch keine Summe, wo man einfach so drüber weggeht und sagt, naja, dann zahle ich die eben. Sondern wenn man die dann erstattet bekommen muss, dann freut man sich auch, wenn man die erstattet bekommt.
Kann er sich seinen Heckspoiler wieder ans Auto kleben, hoffentlich?
Ja, das Auto hat er gar nicht mehr, hat er uns erzählt. Der Wagen ist inzwischen schon quasi wieder ausgemustert und er hat schon den neuesten Wagen. Er hat auch gesagt, er hat jetzt nicht irgendwie komplett das Vertrauen in Waschanlagen verloren oder so, sondern lässt sich auch weiterhin waschen. Sogar auch in dieser Waschanlage, wo er den alten Wagen reingefahren hat. Mit einem neuen Modell hat er da offensichtlich dann jetzt irgendwie weniger Probleme.
Ja, das sind doch gute Nachrichten.
Ja.
Dann danke dir, Christoph, dass du heute bei uns warst und uns ein bisschen mitgenommen hast.
Sehr gerne.
Ja, und das war unsere Folge für diese Woche. Wie immer freuen wir uns sehr über euer Feedback, eure Anregungen und auch Themenvorschläge. Schickt uns dazu gern eine Mail an justizreporterinnen@swr.de. Wir lesen alle Mails, die reinkommen, versprochen. Und selbstverständlich habe ich auch noch eine Podcast-Empfehlung für euch, nämlich die Folge Taube, besser als jedes Navi vom Podcast Weird Animals. Für Taubenfans oder auch solche, die es vielleicht noch werden wollen, ich habe beim Zuhören sogar gelernt, dass es Renntauben gibt. Und den Podcast findet ihr in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal.